Buchgeflüster, Ihr Podcast vom Brunnen Verlag.
Herzlich willkommen, mein Name ist Stefan Loss. Heute nehme ich Sie mit auf eine kleine Weltreise, nicht die Luxusversion per Kreuzfahrtschiff zu den schönsten Stränden und atemberaubendsten Sehenswürdigkeiten. Nein, wir tauchen heute mal ab in eine Welt, die man als Tourist eigentlich eher selten zu sehen bekommt. Wir begegnen an ungewöhnlichen Orten, ungewöhnlichen Menschen, auf einem Müllberg zum Beispiel, in Slums und in Elendsvierteln. Unser Reiseleiter ist heute Uwe Heimowski. Er leitet das christliche Hilfswerk Tierfund und ist für dieses Werk auf der ganzen Welt unterwegs. Die Geschichten, die er von diesen Reisen mitbringt, werden in der Rubrik Gesichter der Welt im ProMedien-Magazin veröffentlicht. Und jetzt gibt es die Gesichter der Welt auch als Buch beim Brunnen Verlag. Deshalb ist Uwe Heimowski heute mein Gast. Hallo Uwe.
Hallo Stefan. Danke für die Einladung.
Gerne doch. Du bist ganz ausnahmsweise mal, man könnte den Podcast ja aus sonst wo machen, du bist tatsächlich zu Hause und kurierst noch eine Erkältung aus. Ist ja, fast ein Wunder. Wie oft im Monat bist du denn noch zu Hause überhaupt, wenn du so viel unterwegs bist?
Ja, also unser Büro, Hauptbüro ist ja in Berlin und ich bin 2 Wochen im Monat in Berlin, wobei das ab Montag bis Donnerstag ist, ne, wirklich mit dem Team zusammen. Und so vielleicht 4 bis 5 Wochen im Jahr bin ich, 4 bis 6, je nachdem, bin ich unterwegs in Afrika, hauptsächlich in Afrika, im Nahen Osten, also in unterschiedlichen Ländern. Das hat natürlich mit dem Beruf zu tun, ja.
Ja, genau. Da wollen wir ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Du bist jetzt schon ein paar Jahre auf Reisen, besuchst immer wieder Orte, habe ich gerade gesagt, wo man das also nicht so freiwillig hinfährt. Wie war das denn am Anfang bei deinen ersten Reisen, deine ersten Begegnungen? Das ist ja eine komplett fremde Welt, in die man da so eintaucht, zumal wenn man dann eben nicht an die Tourenziele kommt. Hattest du da keine Berührungsängste oder so, dass du gesagt hast, was kommt da auf mich zu?
Tatsächlich sind wir als Kind überhaupt nicht gereist. Also ich komme aus dem Elternhaus, wir hatten einfach kein Geld, ja, Scheidung der Eltern und so weiter. Nie. Ich habe meine allererste Flugreise war von Hamburg nach Köln, da war ich 29 Jahre alt. Also einfach so, das hat lange gedauert. Meine erste, ich sag mal, Hilfsreise oder Begegnungsreise war 1990 im Februar. Ich habe damals Erzieher gelernt, hatte mein Anerkennungsjahr und mein Chef und ich, wir verstanden uns gut, und sozialen Beruf und sahen dann die Bilder von Ceausescu-Sturz und dann sah man Kinderheime, man sah Kinder, die aus Gullis gekrochen kamen in Bukarest, weil die in Gullis übernachtet haben und wir dachten, wir können das doch nicht nur anschauen, wir müssen doch irgendwas machen. Und da habe ich in meiner Kirchgemeinde gefragt, er in seinem Sportverein, seine Frau war Medizinerin, die hat im Krankenhaus gefragt und ich habe über Licht im Osten Kontakt gekriegt und die sagten, jetzt ist ein Zeitfenster, wenn ihr es schafft, innerhalb von einer Woche einen Hilfstransport zu organisieren, wir haben hier ein Kinderheim, wir haben ein Krankenhaus, wir haben ganz viel, die brauchen Hilfe. Und tatsächlich haben wir dann ein LKW und nochmal ein LKW mit Lebensmitteln und Kleidung und so und ein VW-Bus voll mit medizinischen Geräten zusammengekriegt, da war gerade eine Klinik, und sind dann im Februar dahin. Es war ein Riesenabenteuer natürlich, ne? Wir sind mit 6 Leuten gefahren, dass wir uns abwechseln konnten mit den Fahrten, 7,5 Tonner, hatten dann dort Kontakt und so. Es war einerseits so, du bist über die Grenze, du hattest noch Angst, ja, 1990 in Richtung Rumänien, also die ganzen Ostblockgrenzen, das war ja alles noch nicht klar, wie wird das, ne? Auf der anderen Seite, man machte sich ein rotes Kreuz vorne rein, kam durch. Und es hatte mehreres. Es hatte zum einen wahnsinnigen Abenteuereffekt, das war natürlich wirklich ein Erlebnis, das war was Tolles. Zum anderen hattest du das Gefühl, das wird gebraucht, das ist jetzt nötig und wir haben die Chance, was zu machen. Und für mich war es überwältigend, dass wir in so kurzer Zeit so viel Hilfsbereitschaft entdeckt haben bei Leuten. Dann kamen wir an, haben am Anfang bei einer Kirchgemeinde gehalten, haben die gefragt, braucht ihr erstmal was, bevor wir zum Kinderheim gehen? Und jetzt kommt das eigentliche Hammer. Februar 1990. Und die sagen uns, wir brauchen gar nichts, weil die Geschwister aus der DDR schon da waren. Die haben uns als Christen schon versorgt. Wir können alles weitergeben hier an die staatlichen Kinderheime und so weiter.
Krass. Da war die Mauer gerade mal ein paar Monate weg, ne?
Ja, ganz genau. Und ich kam aus Hessen. Ich habe in Fritzlar damals gelebt und gearbeitet.
Ja.
Und dann, das war auch so, weißt du, das hat auch irgendwie ein ganzes Stück demütig gemacht, weißt du? Also das Erste, was die Geschwister machen aus dem Erzgebirge oder so, ne, wenn die Grenzen auf sind, die gehen nicht in den Westen und kaufen sich einen VW Käfer, sondern fahren nach Rumänien und versorgen ihre noch ärmeren Geschwister. War sehr berührend, sehr, sehr berührend. Ist übrigens eine Erfahrung, die ich seitdem wieder und wieder und wieder gemacht habe. Letztes Jahr im Kongo, in Goma, die ärmsten Leute der Welt. Wir haben mit denen eine Gruppe aufgebaut über Tierfund, wo es darum geht, ein eigenes Geschäftsidee umzusetzen. Ja, jemand mit einer Pumpe, der an der Straße Motorräderreifen aufpumpt, mit einer uralten Pumpe und darüber seine Familie ernähren kann. Und so, und wir sind mit dieser Gruppe, haben diese Ideen entwickelt, sitzen zusammen und fragen, was braucht ihr denn noch? Die Ärmsten der Armen, wirklich, Bürgerkrieg in Goma. Und die sagen uns, wir haben jetzt alles, danke, dass ihr gekommen seid, aber bitte, bitte, bitte macht so eine Gruppe bei unseren Nachbarn, die haben es noch nicht.
Wahnsinn. Ja, also, das ist ja, ich meine, ich war auch viel im Ausland unterwegs und das relativiert sich so vieles, wenn du, deswegen nervt mich das immer, wenn du Bilder im Fernsehen siehst, wo du dann denkst, was brauchen die jetzt eigentlich wirklich? Also aus deutscher Sicht gesehen, ja, die brauchen Kühlschrank, die brauchen für keine Ahnung. Ja, aber das ist ja eine ganz andere, da habe ich gerade schon gesagt, so tauchst in eine andere Welt ein und so Begriffe von Luxus oder sowas, das ist für uns was anderes als für die Leute. Und das finde ich auch krass, dass man auch mit so wenig, ich meine, eine alte Luftpumpe und du machst ein Business auf, ja.
Ja,
da wird die Bank sagen erstmal bei uns, wo ist dein Businessplan, wo ist die, welche DIN-Norm wird da eingehalten und so weiter. Du erzählst in deinem Buch ganz viel persönliche Begegnungen, das finde ich auch das Starke, also nicht diese große über Entwicklungshilfe, sondern es sind immer persönliche Geschichten. Und eine, die mich sehr berührt hat, ist die von Maria, die lebt in Lima und ihr Luxus ist, das ist wirklich da ein Luxus, eine eigene Toilette zu haben. Die gehört in dem Slum, wo sie lebt, schon eher zu den Privilegierten, hat schon so einen Aufstieg hinter sich, lebt aber trotzdem noch im Slum. Wie war die Begegnung mit dieser Maria in Lima? Wie war das für dich damals?
Ja, in Lima war ich tatsächlich, ich war einige Jahre Beauftragter der Evangelischen Allianz am Deutschen Bundestag, also politischer Beauftragter, und habe in dieser Funktion verschiedene Länder besucht, um zu gucken, auch gerade verfolgte Christen in Pakistan und unterschiedliche Länder, wirklich einfach zu sehen, wie geht's denen? Und war dann von der Konrad-Adenauer-Stiftung eingeladen als wirklich Referent in Lima bei einer großen Konferenz. Ja, mit mir war Franz Josef Jung da, der war damals Sozialminister. Also wirklich groß, und ich sollte da erzählen, weil die in Lima ein Riesenproblem haben mit der Einheit von Christen. Die verstreiten sich und die wollten wissen, was macht denn die Allianz dafür, dass Christen auch gemeinsam quasi eine Stimme haben können und nicht jeder seine eigene Partei gründet, so ungefähr. Jede Megachurch, jeder Pastor will Präsident werden oder so.
Ja, also es war jetzt kein klassisches Hilfsprojekt oder sowas, wie man sich sowas vorstellt.
Nee, also, aber das war der Anlass. Aber ich dachte, wenn ich schon in Lima bin, dann möchte ich auch hier nicht nur in einem Luxushotel sitzen und irgendwie mich wohlfühlen oder so, und habe dann geguckt, welche Werke über die Evangelische Allianz gibt es dort, und dort ist das Kinderwerk Lima aktiv und die habe ich dann besucht. Das Kinderwerk Lima, aus Deutschland gegründet, mittlerweile wirklich fast nur noch einheimische Mitarbeiter, tolle Konzepte, und die haben Schulplätze für Kinder, also das ist deren Hauptding, ja, die machen Schule und Ausbildung. Du kannst Näherin lernen, du kannst in der Werkstatt Schlosser lernen, also was in vielen Ländern ja auch gar keine Ausbildung. Ganz tolles Konzept. Und was mich dann fasziniert hat, die haben gesagt, wir begleiten immer auch die Eltern. Und zwar bieten sie für die Eltern ein Coaching an. Und genau nach diesem Prinzip, was haben wir für Ressourcen? Und dann war die Mutter so, dass sie sagte, naja, ich fahre einfach gerne, ne, hier mit meinem kleinen Moped und so. Und dann haben die überlegt, okay, wenn du Moped kannst und so, könntest du dir möglicherweise über einen Mikrokredit auch so eine kleine, so eine Art Rikscha, eine Art Motorrikscha, nenne ich das mal, ja. Da sitzen hinten maximal zwei Personen drin, vorne eine. Könntest du dir die leisten? Wie viele Fahrten könntest du machen und so weiter? Und haben sie darin begleitet, quasi Unternehmerin zu werden mit dieser Rikscha. Und die gehörte zu den Ärmsten der Armen. Es ist so, dass du in Lima ein bisschen außerhalb hast du so Schuttberge, ne? Die sind, also sehen im Grunde genommen aus so wie Schiefer, der da abgebaut wird. Also es ist alles schwarz, die Kinder sind dreckig, also unfassbar viel Koka, was da gekaut wird von den Leuten, also Drogenabhängigkeit. Wirklich eine Katastrophe. Und je armer du bist, desto weiter oben bist du, weil da ist kein Wasser, da ist keine Sanitätsversorgung und so. Und den Artikel habe ich dann genannt, bergab zum sozialen Aufstieg, weil je tiefer du kommst, desto besser geht es dir eigentlich. Ja. Und diese Maria hat tatsächlich es geschafft, sich ein kleines Häuschen zu bauen für ihre Familie mit ihrem Mann, der ist auch Kraftfahrer, sich ein Business aufzubauen. Und was mich so fasziniert hat, ist, die hat uns hineingenommen, die hat uns das gezeigt, die war super dankbar. Und du hast gemerkt, es ist ein Konzept, das sozusagen nicht nur das Kind kriegt hier Unterstützung, aber die eigentliche Frage ist, wie coache ich denn die Eltern? Also was kann ich denn denen beibringen, wie kann ich sie ermutigen, ihre Ressourcen zu nutzen, um selber langfristig aus dem Ganzen rauszukommen. Und das hat mich total, total begeistert. Also, und das war zum Beispiel sowas, weißt du, ich bin eingeladen für einen Vortrag mit hochrangigen Leuten, aber mich hat eigentlich viel mehr interessiert, Mensch, wie leben die denn da im Slum und was ist denn das? Also, es ist irgendwie richtig schön, wenn du mit einem Minister einen Vortrag machst, aber eigentlich... Es ist Schnulli, ja. Viel, viel faszinierender ist, wer sind denn diese Menschen hier und was haben die für Hoffnung, Ressourcen? Da waren wir da mit den Kindern in der Kinderstunde, ja. Diese Kinder auf dem Müll, die waren schmutzig, die waren dreckig und haben aber gesungen, haben Lieder von Jesus gesungen, ja. Tanto, Tanto, Tanto. Also wie groß ist Jesus, ja. Und alles für, also das war so, so, so faszinierend. Ich kann nur sagen, also da kann kein Minister mithalten mit dieser Maria und ihrer Familie.
Ja, das ist ja so spannend. Du schilderst, wie gesagt, auch diese einzelnen Begegnungen. Und ich glaube, da ist ja, liegt auch so ein Schlüssel für das Thema Entwicklungshilfe. Also nicht da jetzt säckeweise irgendwas hinzuschicken, sondern zu fragen, was brauchen die Leute? Was hilft ihnen? Und auch, wie du gesagt hast, dieses Thema Coaching. Bei dir, bei deinen Gesprächen geht es vielfach darum, dass du Menschen vorstellst, die auf eine bestimmte Art Hoffnungsträger sind, die besonders sind. Du hast auch Länder besucht, wo du, ne, also typisch, wenn du Medien mitkriegst, Südsudan, ja, aktuell. Ich habe selber vor 30 Jahren meine Magisterarbeit über den Sudan, den Bürgerkrieg im Sudan geschrieben. Das war immer schon ein Thema. Wenn du Sudan hast, hörst du Hungersnot oder Bürgerkrieg. Trotz allem hast du da Menschen getroffen, die Hoffnung verbreiten. Daniel zum Beispiel. Erzähl mal von der Begegnung mit diesem Daniel mitten in einem Land, wo alle eigentlich denken, das ist doch hoffnungslos da.
Ja, sehr gerne. Eins vorneweg, wir machen Entwicklungszusammenarbeit, ja, gucken, dass wir mit Menschen auch eine Perspektive entwickeln, längerfristig, aber es gibt Situationen, da musst du einfach auch nur einfach mal Brot bringen und Kartoffeln bringen und Wasser bringen, weil natürlich im Bürgerkrieg oder in einer Dürrekatastrophe die Menschen verhungern. Die kannst du nicht schulen, weil es gibt nichts zu essen.
Da kannst du kein längerfristiges Programm machen, weil da brauchst du
genau, da muss das, ne, das nennt sich dann Soforthilfe, Nothilfe, humanitäre Hilfe, also auch das ist manchmal nötig, das ist nur wichtig. Daniel ist ein Theologe, der schon zu, also als der Südsudan und der Sudan noch gemeinsam ein Land waren, der Südsudan ist ja das jüngste Land der Erde, 2011 sich gegründet, damals vom islamischen Norden, abgegangen vom christlichen, eher christlich geprägten Süden, die haben sich geteilt. Und damals gab es in einer wirklich total abgelegenen Provinz, ja, also als wir dann später hingefahren sind, ja, liefen uns noch Rebellen entgegen mit Kalaschnikow in der Hand und so, und du fuhrst da durch und der grüßt die, weil er die kannte, weil die da schon so lange sind. Und die haben ein College, das heißt Immanuel College, aufgebaut. Daniel war mit in der Leitung, und zwar hat das damals Open Doors aufgebaut, weil Open Doors wollte, dass in einem islamischen Land, das Christen verfolgt hat, sozusagen abgelegen, die Leute, die dann doch gläubig sind, auch theologische Ausbildung machen können. Ja, eine sehr gute Idee, weil sie sagen, also ne, wenn wir Gemeinden bauen wollen im Untergrund, dann ist die Gefahr riesig, dass du Sektierer da reinkriegst, wenn du die Leute nicht gut ausbildest. Ja, dann machst du mehr kaputt, als dass du Heile machst. Und damals war der Daniel dabei, dann gab es die Trennung, der Südsudan war plötzlich ein christliches Land und damit nicht mehr auf dem Schirm von Open Doors, weil die sich nur um verfolgte Christen gekümmert haben. Jetzt war das Immanuel College da erlaubt und die wussten gar nicht, was sie machen sollten, weil der Hauptsponsor war weg. Okay. Und der Daniel hat aber gesagt, das ist meine Berufung, ich bleibe hier, egal. Ja, also das gab dann in der Region auch Spannungen, wie gesagt, Rebellen. Er hat seine Familie in Uganda geparkt, also ist auch total verrückt. Er sieht alle paar Wochen überhaupt nur seine Familie. Und hat aber gesagt, meine Berufung ist hier. Und hat dann angefangen zu überlegen, okay, wenn wir keine externen Gelder mehr kriegen, was können wir machen? Hat unter anderem eine Kaffeeplantage dort auf seinem Gelände gemacht. Hat geflüchtete Menschen aufgenommen, weil er sagt, hier sind nicht mehr so viele Studierende. Wir stellen diese Sachen zur Verfügung und die wohnen hier quasi für Kost und Logis. Dafür müssen uns aber auch helfen, die Kaffeeplantagen hier zu bebauen und so weiter. Und ist ein unfassbar hoffnungsstarker Typ, weil der einfach gesagt hat, das ist Gottes Berufung. Wir sollen hier Menschen ausbilden. Wir werden das machen. Und wenn wir keine internationale Hilfe kriegen, dann machen wir es irgendwie selber. Das ist schon faszinierend. Und bis heute gilt, der Südsudan ist das, je nach Definition, aber nach der Definition von Armut, ist an drittletzter Stelle sozusagen auf der Welt, was den Human Development Index angeht. Also das drittärmste Land der Welt, ja. Und nimmt außerdem noch Geflüchtete aus dem Sudan aus, wo Bürgerkrieg ist. Mhm. Und da hast du einfach so Leute wie den Daniel und siehst, wow, also hat jemand eine Berufung von Gott, da hat jemand eine Leidenschaft und ist auch bereit, Opfer zu bringen, damit dieses Land eben auch eine Perspektive hat.
Das viele der Länder, die du besuchst, also nachzulesen im Buch, das ist immer so der Hinweis, man kann gerne weiterlesen, steht alles geschrieben. Viele von den Ländern, wo du unterwegs bist, die haben mit heftigen Herausforderungen zu kämpfen, also mit Armut, sozialer Ungerechtigkeit, mit Konflikten und Kriegen. Und die Menschen, die du porträtierst, also die Menschen, die du triffst und die auch auswählst, um denen zu begegnen, das sind durchweg Menschen, die was anders machen. Du hast eben von Maria, von Daniel erzählt, die Hoffnung machen. Was verbindet diese Menschen denn trotz ihrer unterschiedlichen Geschichten und Hintergründe? Gibt es da irgendwie so ein, hat es mit dem Glauben zu tun? Was ist das, was diese Menschen verbindet, die du porträtierst?
Ja, es sind nicht nur Christen, die ich porträtiere. Also da ist Alex Heistwer, ein Lette, der den Holocaust überlebt hat als Kind, der bei Kinderversuchen dabei war. Entschuldigung, kein Lette, ein Litauer, der aber irgendwann für sich gemerkt hat, ich kann nicht abschließen in meinem Leben, wenn ich nicht für Versöhnung arbeite, wenn ich nicht dafür arbeite, dass zukünftig das Ganze nicht wieder passiert und ich selber werde bitter und gehe kaputt und ich räume den Nazis bis heute sozusagen Raum ein, wenn ich nicht anders werde, wenn ich nicht was anderes mache. Ganz bewegende Geschichte, wie gesagt, ein Jude, der ist jetzt kein gläubiger Christ oder so, auch kein intensiv gläubiger Jude, aber da in seinem Fall war es die Kraft der Versöhnung. Und dieses Thema Versöhnung, Friede ist eins, was ich bei ganz vielen Menschen entdecke. Also ich habe ein Ehepaar porträtiert, die haben in Ruanda nach dem Völkermord beide auf unterschiedliche Weise. Antoine ist der Mann, der hat in der staatlichen und der kirchlichen Versöhnungskommission mitgewirkt. Penina hat Gruppen für Frauen gemacht, Selbsthilfegruppen, wo die ihre Traumageschichten erzählen konnten, um das Ganze aufzuarbeiten. Also ganz, ganz, ganz oft geht es um die Frage, wir haben doch nur eine Zukunft, wenn wir anfangen, darüber nachzudenken, wie versöhnen wir uns, wie kriegen wir Frieden hin, wie gehen wir aufeinander zu, wie besprechen wir ehrlich unsere Traumata und so weiter. Und darin merke ich, dass Christen häufig einfach eine ganz starke Hoffnung haben. Nicht jeder Christ, auch Christen können verzweifeln, ja, das ist überhaupt gar keine Frage. Und auch nicht nur Christen, aber viele von denen, die ich porträtiere, sind Menschen, die einfach sagen, ich weiß, am Ende der Zeiten wird der Friedefürst für Gerechtigkeit sorgen. Und weil ich ihm nachfolge, will ich heute schon mein Leben dafür investieren, dass so viel davon sichtbar wird. Ja, es wird nicht das Chaos herrschen, sondern es wird irgendwann Gott das letzte Wort haben. Und jetzt und hier und heute tue ich meinen Teil. Aha. Und wenn du das siehst in Ländern, wie gesagt, Völkermord in Ruanda, das ist eins der ärmsten Länder der Welt, Südsudan. Wenn du siehst, ich habe einen Richter porträtiert aus Somaliland, der versucht, diese verschiedenen Gesetze umzusetzen, ein Muslim, um den Menschen wirklich Gerechtigkeit zu bringen in einem solchen Land. Wenn du solche Menschen triffst, ich kann dir sagen, da kommst du nach Hause und denkst, ich will auch, ich will was verändern. Ich möchte gerne nicht zugucken. Ich folge dem gleichen Jesus und diese Welt ist es wert, dass wir Gutes tun.
Also ist das nicht so, dass sich diese Besuche irgendwie frustrieren, sondern eher andersrum, eher motivieren, positiv aufladen, selber was zu tun?
Also jeder Einzelne, den du dort siehst, der verhungert. Und wenn du Kinder siehst, die nichts zu essen haben. Und wenn du Menschen siehst, die nach einem Bürgerkrieg amputierte Gliedmaßen haben und kein Mensch kümmert sich darum. Oder nach einem Erdbeben, ja. Das kann dir das Herz zerreißen und das kann dich auch wütend machen und du kannst auch, weißt du, wir waren im Südsudan in dem Moment, als Elon Musk im Auftrag von Donald Trump die USAID, also die Entwicklungsbehörde der USA geschlossen hat. In dem Moment gab es mit einem befreundeten Werk von uns, die heißen World Relief, die hatten den Auftrag, eine Impfkampagne bei 1 Million Geflüchteten aus dem Sudan durchzuführen, im Südsudan. Da war nämlich Polio ausgebrochen, Kinderlähmung. Und da, als wir da waren, genau als wir da waren, hat plötzlich Elon Musk gesagt nein, Trump gesagt nein, hat alle Mitarbeiter entlassen aus der Behörde. Und diese Organisation hatte keinen Ansprechpartner mehr in den USA. Die konnten die Impfstoffe nicht kaufen, obwohl sie schon beauftragt waren. Die haben schon Menschen angestellt, 600 Menschen, Mediziner, die das machen sollten, hatten weißt du, die Amerikaner mussten ihre Handys abgeben, ihre Laptops abgeben, die waren nicht mehr erreichbar, das Geld war eingefroren, ist auch dann nicht mehr gekommen. Die mussten alle wieder entlassen und es sind mehrere 10.000 Kinder an Kinderlähmung gestorben, weil irgendwelche Arschlöcher, Multimillionäre auf der Welt meinen, sie müssen das ohne irgendwelche Rechtsgrundlage einfach zumachen. Dann sagen wir zu denen, könnt ihr nicht klagen dagegen? Sagt die uns da, der Klageweg in den USA, das dauert 3 Jahre, bis dahin ist jemand anders gewählt und wenn wir dann das Geld noch kriegen, sind die trotzdem gestorben hier, die Kinder. Also, ich bin ein hoffnungsvoller Mensch, ich bin jemand, der auf diesen Reisen ganz viel Lust kriegt, was zu bewegen, sich was zu machen, aber manchmal kommst du auch wieder und denkst, was ist das für ein Mist? Also wie viel Fiesheit, wie viel Bosheit steckt einfach in den Menschen drin? Da kannst du als Christ wieder sagen, naja, wir wissen ja, die Schöpfung ist gefallen und Menschen sind nicht nur gut, das ja, christliche das Menschenbild aber, ist ja, aber nicht wirklich. Nee, in dem Moment denkst du so, also manchmal kann man sich auch sehr ärgern.
Ja, also das momentan, ja, du hast ja schon so ein paar Keywords genannt. Trotzdem wage ich jetzt diese freche Frage. Wer sich heute noch sowas wie Weltfrieden wünscht, das klingt nur so, wow, ich wünsche mir Weltfrieden, der wird schnell als Spinner abgetan. Gerade jetzt aktuell, wo du denkst, wow, es gab doch mal was, wir hatten doch mal und so, ne? Da hat sich vieles nicht zum Besseren entwickelt. Du selber hast viel gesehen und damit, du hast es eben geschildert, diese negativen Sachen, aber auch diese positiven Hoffnung, Frieden, Versöhnung, das sind alles Themen für dich. Was macht dir selber Hoffnung, ganz persönlich? Also jenseits von dem, was man eben bei dir als Emotionen auch rausgehört hat, wo man sagt, da willst du am liebsten draufschlagen und sagen, kann doch nicht sein. Trotzdem, wenn da keine Hoffnung mehr wäre bei dir, hättest du schon hingeschmissen. Was ist das, was dich motiviert, ich sag mal so ganz plakativ, diese Welt ein bisschen besser zu machen?
Ja, als im Jahr 2000 die Millenniumsziele verabschiedet wurden oder für das Jahr 2000, dass die erreicht werden sollten, da war ein Ziel damals, den Hunger auf der Welt zu halbieren. Und da hat mein damaliger Chef Hartmut Steeb von der Evangelischen Allianz gesagt, dieses Ziel findet er ganz schrecklich, weil das Ziel muss sein, dass niemand mehr auf der Welt hungert. Das Ziel kann nicht sein, dass nur noch jeder Zweite hungert, sondern das Ziel muss sein, dass keiner hungert. Wir dürfen nicht zu klein denken, sonst verändern wir gar nichts. Und das hat sich mir sehr eingeprägt. Insofern, wenn wir sagen, ja, wir wollen Frieden auf der Welt, dann denken wir vielleicht an das kleine Kind, dass das abends betet und das klingt so banal. Aber ich will doch gar nicht kleiner denken. Ich will nicht kleiner denken. Ich will keine Welt denken, in der Krieg ist. Ich will eine Welt denken, in der Frieden ist. Und ich glaube, dass das theoretisch möglich ist. Wir haben den Ersten Weltkrieg gehabt, wir haben den Zweiten gehabt, danach ist Frieden gekommen, wir hatten den Kalten Krieg, wir haben es überwunden. Die Geschichte lehrt uns doch, wir sind seit 70 Jahren, seit 80 Jahren sind wir mit Frankreich ohne Krieg. Das gab es in der ganzen Geschichte zwischen Deutschland und Frankreich noch nie. Also, erstens, ich will nicht kleiner denken, weil ich glaube, wir machen unseren Horizont zu klein. Und das ist nicht infantil, das ist nicht kindlich, das ist nicht naiv, sondern das ist einfach realistisch, weil wenn ich große Ziele nicht habe, werde ich sie auch nicht erreichen. Das, was ich gerade noch angeführt habe, ist, wir können aus der Geschichte ganz viel lernen. Es ist ja nicht nur alles immer schlechter geworden. Es gibt Institutionen wie die UNO, wie das Internationale Rote Kreuz, das Menschen in Krisen helfen kann. Es gibt der EU, die zusammenhält. Es gibt ganz viele internationale Abkommen. Es gibt mittlerweile so viele kirchliche Träger. Tierfund ist einer davon, aber es sind viele, viele, viele andere. Kirchen haben irgendwann ihre soziale Verantwortung entdeckt. Mittlerweile gibt es eine weltweite ökumenische Bewegung, dass eine katholische und ein evangelikales Werk auch gemeinsam irgendwas umsetzen und nicht mehr gegenseitig das Gefühl haben, wir nehmen uns jetzt das Geld weg oder so. Also es gibt ganz viele, viele Dinge, wo ich sagen kann, die sind auch toll, die machen uns auch hoffnungsvoll. Als die Entwicklungshilfe vor 2 Jahren radikal gekürzt wurde, sind ganz viele Christen eingesprungen und haben so viel gespendet wie noch nie. Also in der christlichen Kreisen ist in den letzten 2, 3 Jahren die Spendenbereitschaft wahnsinnig gestiegen. Viele ältere Menschen haben Geld vererbt plötzlich an christliche Hilfswerke, um international zu helfen. Die Flüchtlingswelle 2015 hätten wir nie geschafft ohne die vielen Christen, die ehrenamtlich mitgemacht haben. Katholisch, evangelisch, baptistisch, mennonitisch, was auch immer. Also quer durch die ganze Bank. Insofern glaube ich, erstens als Christ, weil ich vorhin schon gesagt habe, ich glaube, dass Gott das letzte Wort hat. Zweitens, weil ich Menschen treffe, die wahnsinnig motiviert sind. Du hast Maria erzählt, du hast David erwähnt, ja, also tolle, Daniel, Entschuldigung, tolle, fantastische Menschen. Und ich glaube auch, dass die Geschichte uns lehrt, dass wir nicht nur negativ denken müssen. So sehr wir uns über das eine ärgern, es sind so viele fantastische Entwicklungen auf dieser Welt auch passiert.
Uwe, das war genau ein schönes Schlusswort. Ich danke dir für das Gespräch. Vielen Dank.
Ja, sehr gerne.
Alles Gute auf allen weiteren Reisen. Viel Segen und natürlich auch viel Bewahrung dabei.
Ja, danke, lieber Stefan.
Gerne, Uwe. Gesichter der Welt, so heißt das neue Buch, das Uwe Heimowski über seine Begegnungen mit Menschen auf der ganzen Welt geschrieben hat. Es hat 128 Seiten, kostet 14 Euro und kaufen können Sie es beim Buchhändler Ihres Vertrauens oder natürlich online. Schön, dass Sie mit dabei waren. Auf bald, Ihr Stefan Loss.
Das war Buchgeflüster, Ihr Podcast vom Brunnen Verlag.